in der Gebetszeit auch gesagt haben, wir haben uns letzte Woche erinnert, dass Christus für uns gestorben, dass er auferstanden ist. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Aber warum war das nötig? Und wir wollen noch einmal zurückkommen auf Kapitel hier Matthäus 23, was wir ausgelassen haben zuvor in unserer Serie hier in Matthäus. Und Jesus warnt in diesem Kapitel sehr ausdrücklich gerade die Schriftgelehrten über das kommende Gericht. Und das sieht man, ich erwähne hier ein paar Anfänge von den Versen. Matthäus 23, Vers 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Vers 15. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Vers 16. Wehe euch, ihr blinden Führer. Vers 23. Wehe euch. Vers 25. Wehe euch. Vers 27, wehe euch. Also er gibt all diese Warnungen nicht als, als Bedrohung, sondern als Warnung auch zu sagen, passt auf, es gäbe sonst diese Konsequenzen. Natürlich können wir das leicht abtun und sagen, ja, gilt ja nicht mir, er hat ja nicht mit mir gesprochen. Und dann über die Pharisäer zu schimpfen, was für Leute, die waren und wie sie das nicht von Herzen getan haben. Aber wir sollten doch auf die Argumente hören, sehen, was möchte Gott mir mit diesem Abschnitt sagen und diese Vorwürfe ein bisschen genauer betrachten. Und so wollen wir anfangen. Matthäus 23, ihr lest zuerst die Verse 1 bis 4 und 13 bis 15. Und dort heißt es, da redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Mose Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit einem Finger bewegen. Und dann Vers 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Der erste Vorwurf ist der Heuchelei. Das ist, was Jesus in diesem Kapitel am häufigsten kritisiert. Vers 15, wehe euch, Schriftgelehrte, Pharisäer, Heuchler. Vers 15, nochmal das Gleiche. Vers 23, wehe euch, Schriftgelehrte, Pharisäer, Heuchler. Vers 25, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Er wiederholt diesen Vorwurf. Das Problem war, dass sie sich hier nach Vers 2, sie haben sich auf Mose Lehrstuhl gesetzt. Was ist das denn? Dieses ist eine Synagoge der damaligen Zeit und dort war ein Lehrstuhl, von dem aus sie gelehrt haben und der hieß so, da war auch die Beschriftung so. Und sie haben gesagt, wir haben jetzt diese Autorität und wir sagen das. Aber was sie sagten, war dann nicht in Übereinstimmung mit dem, was Gott eigentlich wollte und dass sie zwar das Richtige teilweise gesagt haben, aber nicht danach gehandelt haben. Vers 3, alles was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Und sie sagen es, sie tun es aber nicht. Diese Heuchelei ist, wenn wir anderen sagen, was sie tun sollen, es aber nicht selber praktizieren. Das macht dann die Anweisung nicht verkehrt, aber es macht sie unglaubwürdig. Und in Jakobus 4, Vers 17 heißt es, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also wenn wir zwar das Richtige sagen, aber nicht danach leben, dann sieht Gott das und er warnt hier ja die ganze Zeit. Er sagte, wehe euch, ich warne euch, es gibt Konsequenzen, wenn wir nicht das auch umsetzen. Und so auch in Jakobus 1, 22 heißt es dann, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und das war genau der Vorwurf hier an diese religiösen Leiter. Sie kannten die richtigen Antworten, aber sie haben sich selber betrogen. Sie dachten, wir sind in einer guten Beziehung zu Gott. Wir gehen in den Gottesdienst, wir kennen die Bibel, wir lesen darin, wir beten, wir machen all die guten Sachen, wir spenden vielleicht auch und wir tun gute Dinge. Aber sagte, das allein reicht eben nicht, weil ihr dieses vorspielt. Ihr tut das, um gesehen zu werden. Ihr tut dieses, damit ihr gut vor den Menschen erscheint, aber ihr tut es nicht aus einer Beziehung zum Herrn. Und er sagt dann auch, ihr fordert all diese Sachen von denen und ihr bindet das wie schwer zu tragende Lasten auf die Leute und sagt, okay, wenn du gut sein willst, du musst das tun, das darfst du nicht tun. Hier sind all diese Regeln, die du einhalten musst. Aber das ist nicht, wie Jesus es getan hat. Im Gegenteil, in Matthäus 11 lesen wir von Jesus, kommt her zu mir, all ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nicht mehr Arbeit geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich will euch nicht beladen, ich will euch nicht das Leben schwer machen. Auch wenn du liest und sagst, Gott möchte dieses von mir und er möchte, dass ich damit aufhöre und er möchte dieses. Er sagt, ich tue das nicht, um dir das Leben schwer zu machen, nicht um dir den Spaß zu verderben, sondern ich tue das, weil ich dich liebe und weil ich das Beste für dich möchte. Nicht um eingeengt zu werden mit lauter Regeln. Denn Regeln machen keine Geistlichkeit. Geistlichkeit ist, dass der Heilige Geist uns führt und leitet und dass er uns dann eben auch befähigt. Ja? Wenn du den Auftrag hast, und zu sagen, du sollst die ganze Wäsche waschen, dann denkst du vielleicht erst, oh, das ist eine Last, sind noch mehr Aufgaben, die ich machen soll. Okay? Aber wenn sie dann gleichzeitig eine Waschmaschine zur Verfügung stellen, dann wird das schon erheblich leichter. Ja? Und Gott sagt, ich gebe nicht nur den Auftrag, sondern ich gebe die Befähigung dazu und deswegen meine Last ist leicht. Ein Joch stellt man sich ja nicht als etwas Leichtes vor. Okay? Aber zur damaligen Zeit, ein Joch war eigentlich immer über zwei Tiere zusammen. Okay? Und dann ist die Last verteilt, wenn die gleich groß sind. Aber Jesus sagt, ich trage mit. Und er, wie wir in den Gebeten auch gesagt haben, er ist allmächtig. Und wenn er zieht, dann bleibt bei mir kaum noch was übrig. Ja? Aber ich muss ihm eben so vertrauen. Und er sagte, ihr seid hier Heuchler, weil ihr anderen all diese Lasten auftut, aber ihr selber gar nicht bereit seid, danach zu leben. Und wenn wir dieses tun, deswegen habe ich Vers 13 schon gelesen, sagt er, verschließt ihr das Reich der Himmel vor den Menschen, ihr geht nicht hinein und die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Sagt also, durch euer Verhalten, durch eure Anforderung werden andere davon abgehalten, Gott zu vertrauen. Warum? Weil sie diese ganzen Aufgaben gehört haben und gesagt haben, na danke, ich habe schon genug zu tun, das brauche ich nicht auch noch. Ja, das will ich ja gar nicht alles noch dazu haben. Und sagt auch, ihr geht selber nicht hinein. Okay? Wir kennen das, wenn du die Bibel kennst, du sagst, ja klar, Pharisäer, das sind irgendwie die Leute, die von Jesus kritisiert werden. Okay? Aber für die Gesellschaft damals, das waren die Kirchgänger. Das waren die Religiösen, das waren die guten Menschen. Das waren die, die besonders ernst mit Gott meinten. Warum reicht es bei denen nicht? Weil sie versuchten es durch ihre Taten zu verdienen und nicht durch Gottes Gnade. Sie sagten, du musst dies tun, du musst das tun, das darfst du nicht. Und wenn du all dieses hältst, dann bist du gut genug. Und dann bist du geistlich, so wie wir. Und da geht Jesus an und sagte, nee, so kommt niemand da rein. Weil wenn jemand versucht, durch Werke vor Gott gerecht zu sein, dann musst du komplett von Geburt bis zum Tod alle Regeln halten. Du musst immer den Herrn von deinem Gott mit ganzem Herzen lieben. Du musst immer deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du es einmal in deinem Leben nicht tust, kannst du nicht zu Gott kommen. Ja? Und er sagte, deswegen helfen all die Regeln nicht. Weil sie zeigen uns nur auf, dass wir schuldig sind. Aber sie haben gesagt, oh, dann muss ich noch mehr Regeln machen. Er sagte, so funktioniert das nicht. Ihr braucht nicht mehr Regeln, ihr braucht Vergebung. Und ihr müsst dieses einsehen, dass Gott euch liebt und dass er euch annehmen möchte, nicht aufgrund von Leistung. Du machst es ja auch in deiner Familie nicht so. Sagst, okay, heute sollt ihr das und das und das und das machen. Und wenn du das machst, dann darfst du Teil der Familie sein. Wer macht das so mit seinen Kindern? Das funktioniert nicht. Sondern du bist Teil der Familie. Als Teil der Familie, ja, trage deinen Teil bei. Aber nicht, um Teil der Familie zu werden. Er sagte, ihr müsst verstehen, es ist nicht durch Leistung, sondern es ist durch Gnade. Und er sagte, wehe euch, weil ihr verfälscht dieses Bild vor den Menschen. Und ihr, Vers 15, durchzieht alles, um einen Proselyten, um einen Anhänger zu machen. Ja, damit sie so werden wie ihr. Und er sagte, na, da verführt ihr die auch noch mit. Okay? Denn wir sollen Menschen nicht zu unseren Anhängern, sondern zu Jesu Nachfolgern machen. Es geht nicht darum, dass andere das genauso machen wie ich. Gott hat gedacht, ein von denen, das reicht mir. Ich mache keinen noch mehr so wie du. Okay? Es gibt keinen anderen wie du. Gott möchte uns unterschiedlich haben. Er möchte eine Gemeinsamkeit. Den Glauben und das Vertrauen in Jesus Christus. Dass er in uns Gestalt annimmt. Nicht, dass wir werden wie andere Menschen. Die haben auch all ihre Merkwürdigkeiten. Ja, aber dass wir werden wie Christus und dass wir dem Herrn vertrauen und dass wir so leben. Das war sein erster Vorwurf an sie. Und in Versen 5 bis 12 kommen wir zum zweiten Vorwurf. Dann sagt er nämlich, all ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit, die Quasten groß, sie lieben den ersten Platz bei den Gastmählern, die ersten Sitze in den Synagogen, die Begrüßung auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer und ihr alle seid Brüder. Ihr sollt euch auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Der zweite Vorwurf ist der Angeberei. Okay, jetzt, das war's. Okay, der Angeberei. Okay. Er wirft ihnen vor, dass es ihnen mehr um die Anerkennung vor den Menschen geht, als um Gott zu gefallen. Und Jesus hat schon in der Bergpredigt gesagt, wer da etwas tut, um Menschen zu beeindrucken, dann ist diese Anerkennung vor den Menschen, das ist ihr Lohn. In Matthäus 6, Vers 5 sagt er, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Dann denken die Leute, oh, die sind besonders geistlich, die beten da so lange. Ja? Und dann sagt er, okay, das kriegen sie von den Menschen. Aber sie kriegen nicht meine Gebetserhörung. Weil sie tun das, um geistlich zu erscheinen, nicht um wirklich mit dem Herrn zu reden. Aber in unserem Abschnitt tut der Herr etwas, womit wir vorsichtig sein müssen. Denn er richtet ihre Motive. Vers 6, sie tun es, um gesehen zu werden. Sie lieben die Begrüßung. Das Problem ist, wir können das nicht sehen. Jesus konnte das. Er wusste, was in den Menschen war. Deswegen konnte er das tun. Und wir müssen damit vorsichtig sein, zu sagen, der tut das nur, weil er gerne redet. Oder die tut das nur, weil dieses oder jenes ist. Jesus kannte das Herz und er konnte das sagen. Aber er fordert hier eine andere Einstellung. Nämlich in Vers 11, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Nun, wenn er hier sagt, lasst euch nicht Meister nennen, lasst euch nicht Vater nennen, dann geht es nicht darum, dass wir diese Titel nicht gebrauchen dürfen. aber dass es uns nicht um unsere, sondern um Gottes Ehre geht. Also sagt nicht, ein Kind darf nicht Vater zum Vater sagen. Okay? Sondern es geht darum, dieses nicht als Ehrentitel zu nehmen, dass ich möchte, dass die Menschen mir die Anerkennung geben, sondern dass wir dem Vater die Ehre geben. Und darum ist dieser Punkt auch so wichtig, denn wenn wir nach Anerkennung trachten, machen wir Gott die Ehre streitig. Okay? Das heißt, jedes Mal, wenn ich danach trachte, dass die Leute sagen, oh, das hast du super gemacht, oder nach einem sportlichen Erfolg mich feiern lasse, oder ich sage nicht, dass wir nicht klatschen dürfen, ne? Wir wollen das nicht als Gesetze machen, aber wenn ich etwas tue, damit ich Applaus bekomme, dann geht es um mich und um meine Leistung und die Anerkennung von den Menschen. Okay? Und dass wir dort schauen und sagen, nee, dann mache ich eigentlich Gott seine Position streitig. Er soll die Ehre bekommen. Es geht nicht darum, dass was Leute von mir denken, sondern dass wir dem Herrn gefallen. Und deswegen warnt der Herr auch in 1. Petrus 5, Vers 5, fordert uns auf, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Erster Vorwurf war der Heuchelei. Dass man geistlich dastehen möchte, aber dass man nicht selber die Demut hat zu sagen, ich brauche den Herrn. Das zweite war der Angeberei, zu sagen, dass man gerne als geistlich gesehen werden möchte, damit man das Lob von anderen Menschen hat. Das war bei denen der Fall. Und deswegen hat Jesus das so kritisiert. Aber er gibt uns das nicht nur als Geschichtsunterricht, sondern er möchte, dass wir in den Spiegel schauen und sagen, wie sieht es bei mir aus? Lebe ich so, dass das, was ich am Sonntag in der Gemeinde vorlebe, mit dem übereinstimmt, was ich unter der Woche auslebe? Oder bete ich, wenn alle zuhören, anders, als wie ich mit meiner Familie rede? Ja. Und auch tue ich es, etwas zu demonstrieren, was nicht da ist? Oder bin ich ehrlich vor dem Herrn und sage, Herr, ich brauche deine Hilfe? Mag vielleicht denken, dass die Leute sagen, ich dachte, du wärst weiter. Lass sie denken. Hauptsache, der Herr nimmt es an und er hilft mir in der Not. Es gibt noch weitere Vorwürfe. Vers 16 bis 22. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Und das Ganze klingt für uns vielleicht ein bisschen so, was machen die denn da? Das klingt komisch. Ja? Der Vorwurf der Betrügerei. Betrug in dem Sinne von, sie schwören, in was ja eigentlich einer Aussage mehr Gewicht verleihen soll, aber sie haben da so Sachen eingebaut, wie so Kinder. Ne? Wenn Finger verdreht halte, dann gilt das nicht. Ja, das ist, was die hier gemacht haben. Also wenn du schwörst bei dem Altar, dann gilt das eigentlich gar nicht, aber ich sag's trotzdem, weil dann klingt das ja so, als wenn ich es meine. Aber es gilt nur, wenn ich schwöre bei dem Opfer auf dem Altar. Ja, das waren so Spielereien, die sie mit den Worten gemacht haben. Jesus bezeichnet sie als blind, weil sie nicht erkennen, wie unlogisch ihr Argument ist. Sie sagen, wenn ihr schwört bei der Gabe, ist das dann größer als Gottes Gegenwart, den Altar, wo ihr halt Gemeinschaft mit ihm haben könnt. Das macht doch alles keinen Sinn. Und das war vermutlich auch der Hintergrund zu der Aufforderung von Jesus, in Matthäus 5 überhaupt nicht zu schwören. Er hat gesagt, in Matthäus 5 in der Bergpredigt, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Es sei aber eure Rede, ja, dann ja und nein, dann nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Man soll einfach dem Wort vertrauen können. Wenn du sagst ja, dann meine ja. Wenn du sagst, ich verspreche, dann halte es auch. Das waren seine Aussagen hier. Wir sollen die Wahrheit sagen, aber wir sollen die Wahrheit auch in Liebe sagen. Epheser 4, Vers 15, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Nur soll dieses sein. Nicht andere verführen, betrügen, dass sie denken, du meinst eigentlich das, aber eigentlich, du willst was ganz anderes. Ja. Sage die Wahrheit. Wenn du nicht kommen willst, sag, ich komme nicht. Aber tu es trotzdem in Liebe. Wahrheit, für Gott ist Wahrheit und Liebe nicht zwei unterschiedliche Sachen. Entweder ich sage die Wahrheit oder ich bin nett. Ja, manchmal, wir denken so, entweder ich sage den Leuten, wie sie aussehen, entweder ich sage die Wahrheit oder ich bin nett. Ja, aber bei Gott ist es verbunden in ein. Und besonders sehen wir das am Kreuz. Es ist die Wahrheit, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und es ist die Liebe Gottes, die sagt, ich nehme diese Strafe auf mich, damit du sie nicht bezahlen musst. Für Gott ist es kein Widerspruch, sondern es ist verbunden. Und er möchte, dass wir aufrichtig ehrlich sind, aber auch in Liebe, nicht die anderen verletzen, sondern versuchen aufzubauen. Natürlich ist das schwierig, gerade auch in der Berufswelt, gerade bei Verträgen und so weiter, aber Vertrauen und Aufrichtigkeit ist für unseren Einfluss wichtiger als ein finanzieller Vorteil. Diese haben gesagt, wir sind hier die geistlichen Leiter. Ihr sollt uns vertrauen. Und dann haben sie solche Sachen gemacht und was versprochen, was sie gar nicht halten wollten. Und dann gesagt, naja, das galt aber nicht, weil ja, ich das anders ausgedrückt habe. Würdest du einer solchen Person beim nächsten Mal vertrauen? Nee. Wie weiß ich, dass da nicht wieder irgendein Wort eingebaut war und das deswegen nicht zählte? Ja. Aber Gott möchte uns als Zeugnis gebrauchen. Und ja, manchmal haben wir dadurch vielleicht Verlust. Aber es ist wichtiger, dieses Zeugnis zu haben. Ich habe einen Bericht gelesen von einem Christen, der wiederholt einem Busfahrer gegenüber ein Zeugnis sein wollte. Hat immer wieder Traktat dagelassen, ist regelmäßig mit der gleichen Buslinie gefahren und hat ihm erzählt, du musst an den Herrn glauben. Du brauchst seine Vergebung, du brauchst seine Gnade. Und eines Tages hat er seine Karte bezahlt und hat zu viel Rückgeld bekommen vom Busfahrer. Und ist er auf seinen Platz gegangen und dachte, das stimmt doch irgendwie nicht. Und hat so überlegt, zu sagen, was soll ich machen eigentlich? Ich habe ja ehrlich bezahlt und gut, das passiert mal, kann ich gut gebrauchen. Und dann am Ende hat er aber gesagt, mein Gewissen, ist vor dem Aussteigen zum Busfahrer gegangen und hat gesagt, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben, hier sind, was auch immer das war, 2 Euro zurück. Und der Busfahrer sagte, ich weiß, ich wollte sehen, ob du deine Botschaft meinst. Du erzählst mir immer davon, dass wir ehrlich sind und dass wir aufrichtig vor Gott sein müssen. Bist du es? Ja, und er war sehr dankbar, dass er sich dazu durchgerungen hat, das Geld zurückzugeben. Ja. Nicht betrügen und sagen, ja, ich stehe dazu. Ich bin davon überzeugt, Gott liebt uns und er möchte das Beste für uns. Und das ist, wenn wir eben auch aufrichtig sind. Aber er ist immer noch nicht dran mit seinen Warnungen, mit seinen Weherufen. Verse 23 bis 28 sehen wir einen vierten Vorwurf. Dort sagt er, wehe euch schriftgelehrte Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer Heuchler. Ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Uninhaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Wehe euch, schriftgelehrte Pharisäer Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen und voller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Der vierte Vorwurf der falschen Priorität. Sie konzentrierten sich auf Details und vergaßen das Eigentliche. Sie achteten darauf, auch von den Gewürzen den zehnten Teil zu geben. Aber dachten nicht an die Errettung, dachten nicht an das Gericht, bei einigen steht Gerechtigkeit, an das Gericht, nicht an den Glauben, nicht an die Barmherzigkeit Gottes. Ja, alle Schrift ist von Gott gegeben und irrtumslos, aber nicht alle Schrift ist gleich relevant. Und sie konzentrierten sich auf diese Details, was soll ich davon geben und wie mache ich das, und haben das Wichtigere, wie Jesus es hier nennt, vergessen. Das heißt nicht, dass die anderen Dinge komplett unwichtig und egal sind. Gott hat sie ja extra aufschreiben lassen. Aber es gibt schon Unterschiede. Und das kann man bei dem Beispiel, was er hier benutzt, auch sehr gut erkennen. Gewürze sind gut und sind hilfreich, eine Mahlzeit abzuschmecken. Aber wenn ich auf etwas verzichten muss, entweder Gewürze oder die Substanz, das Gemüse, das Fleisch, dann verzichte ich lieber auf die Gewürze. Das andere kann ich noch essen. Von Gewürzen allein wird kein Mensch satt. Ja? Dann sagt, das haben sie verdreht. Sie konzentrieren sich so genau, wie ist es damit, wie ist es damit, aber haben das Wesentliche aus dem Auge verloren. Und das ist, was Jesus hier kritisiert. Unsere Gerechtigkeit, das, was wir tun, hilft nichts ohne Gottes Gerechtigkeit, nämlich das, was er für uns getan hat. Ihr konzentriert euch so sehr darauf, was ihr tut, euren Zehnten, eure Gaben, das, was ihr beitragt. Und ihr habt das Größere, die Barmherzigkeit und den Glauben, wie ihr das empfangt, das habt ihr außen vor gelassen. Dann ist es verkehrt. Dann ist es wieder eine Religion von eurer Leistung und nicht ein Glaube an Gottes Gnade. Er sagte, ihr seid verdreht darin. Ihr braucht diese Richtung. Gott geht es nicht darum, wie viel er von uns empfangen kann. Es geht darum, dass er uns beschenken möchte. Und dass wir es annehmen. Und dass wir erkennen, wie gut er zu uns ist. Und dass wir ihm vertrauen. Und Jesus vergleicht das hier und sagte, Vers 24, wie ihr die Mücke heraussiebt, aber das Kamel verschluckt. Hey, ihr seid so genau und sagt, da ist doch eine kleine Stechmücke in meinem Getränk, die muss ich da mal vorsichtig rausfischen, aber das Kamel, das im Becher steht, das übersehe ich mal. Ja. Wer sich mehr um das Äußere kümmert als das Innere, kann Gott nicht gefallen. Er sagt, ihr seht von außen schön aus. Er sagte, ich schaue doch auf das Innere. Gott sieht das Herz. Der Mensch sieht auf das, was von außen ist. Gott sieht das Herz. Er sagte, darum geht es ihm. Es geht ihm nicht darum, dass du in dem feinsten Anzug am Sonntag in Gottesdienst kommst. Es geht ihm darum, dass unser Herz rein ist vor ihm. Das ist mein. Und ich meine, da würdest du recht geben, oder? Am liebsten hast du natürlich eine absolut desinfizierte, super reine Tasse von außen und von innen. Okay. Aber wenn du die Wahl hättest zu sagen, eins, wir hatten nicht genug Spülmittel, keine Ahnung, ja, eins bleibt dreckig. Ich nehme lieber das Äußere, weil dann ist das, was ich trinke, wenigstens noch sauber. Ja, wenn es von außen schön aussieht, aber drinnen sind noch lauter Sandkörner und von der letzten Mahlzeit irgendwelche Überreste, dann nehme ich ja diese ganzen Bakterien nämlich auf, das will ich nicht. Ja? Und Gott sagt, das Äußere verunreinigt uns nicht, aber das Innere, und da ist wir darauf auch unsere Konzentration setzen. Wir sollen zuerst das Innere säubern. Und er zeigt das hier auch sehr stark, dass er damit nicht nur die Schüsseln meint, nicht nur die tatsächlichen Teller, das war jetzt nicht nur Haushaltsunterricht, ja, sondern Ende Vers 25, Inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Also er zeigte, dass es um den Menschen geht, nicht nur um irgendwelche Schälchen. Und er sagte, ja, da ist das in euch drin. Ihr habt das Äußere, sieht elegant aus, sieht super geistlich aus. Aber im Herzen ist das nicht der Fall und dann ist das alles hinfällig. Aber gerade das Problem bei uns Menschen ist, es ist viel leichter, das Äußere zu ändern als das Innere. Äußere sauber machen brauche ich nur unter die Dusche gehen. Aber ich kann keine Dusche mich von innen heraus reinigen. Nur Gott kann das Herz reinigen. Und deswegen sagt er, das ist ihm viel wichtiger. Und deswegen sollen wir zu ihm kommen, deswegen brauchen wir ihn. Und Jesus vergleicht sich hier mit übertünchten Gräbern, weiß gemalten Gräbern. Dann sieht das wunderbar aus. Hä? Du bist vielleicht schon mal über einen Friedhof gegangen und dann hast du einige Gräber, die sind schön herausgeputzt, haben einen großen Grabstein, schön beschriftet. Okay? Und dann hast du vielleicht irgendwo ein paar Gräber weiter ein unauffälliges Grab. Okay? Es macht äußerlich einen großen Unterschied. Aber unter dem Grabstein sind zwei Leichen. Okay? Und Gott sagt, es geht mir nicht darum, dass es so aussieht, als wenn alles prima wäre. Ihn interessiert, ist da drin Leben. Und er sagte, wollt ihr euch sehen, ihr macht das alles so, aber in euch drin seid ihr tot. Geistlich tot. Ihr habt keine Beziehung zum Herrn. Und ihr meint, ihr wollt sie euch irgendwie verdienen. Ihr wollt besser sein. Ihr wollt gut genug sein für Gott. Statt dass ihr sagt, ich bin tot, ich habe gesündigt. Ich bin getrennt von Gott. Hey, ich brauche deine Vergebung, ich brauche dich. Und hilf mir, reinige du mich, gib du mir neues Leben. Und so sagt er ihnen, sie erscheinen zwar vor den Menschen gerecht, aber Gott sieht, wie es bei ihnen wirklich aussieht. Und das ist auch für uns als Gemeinde ganz wichtig. Ich habe es so formuliert, die Gemeinde ist nicht dazu da, um Geistlichkeit vorzuspielen, sondern um Gottes Gnade zu erleben. Wir kommen hier nicht zusammen, damit wir einander zeigen können, wie gut wir sind. Sondern wir sind da, um einander zu bezeugen, wie gnädig Gott ist. Und gerade, danke fürs Zeugnis, Kathi, ich glaube, da haben wir es gerade gehört. Sie hat nicht gesagt, schau mal, wie gut ich geworden bin. Schau mal, was ich erreicht habe in meinem Leben. Sondern ich war in großer Not. Aber jemand hat mich hier rausgeholt. Jemand hat mir geholfen. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Das ist, wozu wir da sind. Und deswegen muss keiner herkommen und sagen, oh, ich muss erst gut genug sein, damit ich in den Gottesdienst kommen kann. Wer von euch sagt, ich muss gut genug sein, um ins Krankenhaus zu kommen? Wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich wollte dir nur sagen, wie toll ich bin. Ich habe mich benommen, ich habe Diät gemacht, ich habe mich bewegt, ich bin super gesund. Der Arzt sagt, was machst du hier? Du nimmst mir nur die Zeit weg von den Leuten, die es brauchen. Wir kommen nicht dazu da, um zu präsentieren, wie toll wir sind. Weil dann nehmen wir wieder die Ehre von Gott weg. Sondern wir sind dazu da, zu sagen, hier ist jemand, der mir geholfen hat. Und ich weiß, und deswegen machen wir Gottesdienste, ich weiß, er kann dir helfen. Ich weiß nicht alle Details von dem Problem, die du hast. Aber ich kenne den, der für dich gestorben ist, der dich liebt, der allmächtig ist, der dich durch und durch kennt und der das Beste für dich möchte. Nein, nicht der möchte, dass du so und so oft betest, der so und so viel liest, sondern der dich einfach liebt, der ja diese Sachen sagt, aber nicht damit du dir das irgendwie verdienst, sondern der das sagt, um zu sagen, ich möchte die Beziehung zu dir haben, ich möchte dir helfen. Ich möchte nicht einfach nur sagen, okay, ja, hier ist das Lebensbuch von allen Regeln, halt dich dran, es geht prima. Ich meine, wir alle wissen genug Sachen, die wir tun sollten, damit es irgendwie besser geht. Ja, was wir alles noch lesen sollten, was wir machen sollten, was wir reparieren sollten, mit wem wir noch reden sollten, was wir bezahlen sollten, wofür wir spenden sollten, wofür... Du hast eine endlose Liste. Aber es geht ihm nicht darum, dass wir noch mehr tun, sondern dass wir erkennen, wie viel er für uns getan hat. Und dass wir davon erzählen, dass wir von seiner Gnade weitergeben und dass wir dann auch nicht auf den Nächsten herabsehen und sagen, oh, der hat aber nicht genug in der Bibel gelesen diese Woche. Ja? Sondern zu sagen, hey, Gott möchte dir helfen. Und ja, du hast Nöte und du bist nicht die einzige Person, die Nöte hat. Wir haben sie auch. Aber ich weiß den, der dir helfen kann. Egal, was deine Situation ist. Befiehl deine Wege dem Herrn und er wird dich recht leiten. Ein letzter Vorwurf noch, der Vorwurf der Ablehnung. Verse 29 bis 36. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. So gebt ihr euch das Selbstzeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Schlangen, Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut Zacharias, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, wird alles über dieses Geschlecht oder diese Generation kommen. Die Schriftgelehrten haben behauptet, wir werden nicht die Fehler unserer Vorväter wiederholen. Ja, aber genau das tun sie, denn sie lehnen das Zeugnis ab, was auf Christus hingewiesen hat, was von diesen Propheten kam. Von Jesaja, von David, von Jeremia. Das haben sie abgelehnt und dann Christus überliefert und gekreuzigt. Ja. Und wenn er hier von Abel und Zacharias spricht, dann sind das nach der hebräischen Bibel der erste Mord und der letzte Mord. Erste Mose und zweite Chronik. Zweite Chronik ist in hebräischer Bibel das letzte Buch. Okay. Und so lehnen sie auch weiterhin Gottes Boten und seine Botschaft ab. Und deswegen sagt ihr, ihr werdet dem Gericht nicht entfliehen. Denn es reicht nicht, der Propheten zu gedenken, wenn wir seine Botschaft ablehnen. Die haben zwar die Grabmäler geschmückt, die haben zwar die in Ehren gehalten, aber ihre Botschaft, die auf Christus verwies, eben weiterhin abgelehnt. Oder auch, deswegen habe ich das hier von der Jerusalemer Mauer genommen und dort ist der Zugang zum Tempel, da die Tore vermauert und dahinter kannst du die Kuppel der Moschee sehen. Und sie auch sagen, wir ehren die Propheten, aber wir glauben nicht an die Botschaft, die sie überliefert haben. Okay. Und das ist, was Jesus auch sagt. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und er warnt hier ausdrücklich davor. Er sagte, ihr müsst es schon annehmen. Gott richtet uns nicht für die Vergehen anderer Generationen. Aber wenn wir das Gleiche tun, werden wir auch das gleiche Gericht empfangen. Die haben das abgelehnt, aber ihr nehmt die Botschaft immer noch nicht an, dann werdet ihr auch unter das gleiche Gericht kommen. Nicht, weil die Vorväter irgendwas getan haben. Ja, wir leiden nicht, weil dieses oder jenes im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Aber wenn wir seine Vergebung, seine Botschaft nicht annehmen, dann werden wir auch gerichtet. Du denkst, boah, das ist kein schöner Text. Wehe, 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 ihr Heuchler, Schlangenbrut. Sagst, naja, kulturell, die drücken das anders aus. Das war auch damals kein Kompliment. Ja, das war ein strenger Vorwurf, den er gegeben hat. Aber das ist nicht, wo er es endet. Ich möchte mit diesen letzten drei Versen in Matthäus 23 enden. Er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Jesus macht das Angebot der Annahme. Nach all diesen Vorwürfen, Sein Ziel ist nicht einfach nur, dass wir uns schlecht fühlen. Sein Ziel ist nicht, dass wir sagen, oh ja, ich bin ganz böse, ich bin ganz schlimm. Sondern er offenbart hier sein Herz. Wie habe ich euch sammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken. Es geht ihm nicht darum, andere zu verurteilen. Selbst wenn er diese Weherufe äußert, selbst wenn er sie Heuchler nennt, selbst wenn er sie Schlangenbrut nennt. Sondern er möchte retten. Wir lesen in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Manchmal sagt er diese strengen Worte, aber nicht, um uns zu bestrafen, nicht einfach, damit wir uns schlecht fühlen, sondern damit wir sehen, dass wir eine Rettung brauchen, dass er uns liebt, dass er uns helfen möchte. Und das Problem war, ihr habt nicht gewollt. Und so sagt er, wird euch dieser Tempel verödet dagelassen werden. Ja. Und ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sagen werdet, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Zitat aus Psalm 118. Er sagt, ihr werdet das eines Tages erkennen. Und dann werden sie auf den blicken, den sie durchstochen haben, werden ihn empfangen. Und so wird Israel errettet werden. Wann das sein wird und was die Anzeichen dafür sind, erklärt er im folgenden Kapitel. Das machen wir nächste Woche. Aber wenn du es noch nicht getan hast, kannst du mit all deiner Schuld zu Jesus fliehen und dann wirst du für immer bei ihm geborgen sein und ihm im Himmel sehen. Er sagte, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis dass ihr sagt, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das gilt für das Volk als Ganzes. Aber für dich und mich als Einzelperson, wenn wir erkennen, er ist, Jesus Christus ist der von Gott gesandte Retter, und wir ihn annehmen, dann werden wir ihn sehen und wir werden bei ihm sein. Das ist sein Angebot. Er gibt diese Warnung, aber er gibt diese Warnung, damit wir es annehmen, damit wir sehen, es ist ernst und damit wir sein Angebot annehmen. Aber uns allen können wir sagen, Jesus wird richten, aber noch möchte er retten. Darum warnt und wartet er bis heute. Weil er nicht, er benutzt diese Worte, er hat diese harten Weherufe, aber er tut das, um mit allen Möglichkeiten Menschen aufzuzeigen, dass es einen Ausweg gibt. Und wenn wir sagen, was ist mit all diesem Unrecht? Da sind Leute, die mich betrogen haben. Da ist Unrecht, was mir widerfahren ist. Da wurde mir Leid und Schmerz zugefügt. Selbst die, die das vor den Menschen verheimlicht haben, die so gut dastanden, er warnt sie davon. Er sagt, wehe, auch ihr werdet unter das Gericht kommen. Aber sein Ziel ist eben nicht zu richten. Und wenn wir sagen, warum ändert sich da nichts? Warum greift Gott nicht ein? Warum zerstört er nicht die, die so viele andere Leben zerstören? Weil es ihm nicht darum geht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern weil er anderen Menschen das gleiche Angebot machen möchte, was er dir und mir macht. Dass er rettet. Er ist nicht gekommen, noch nicht, um die Welt zu richten, sondern zu retten. Er wird kommen, um die, die gerettet sind, zu sich zu holen und die, die es abgelehnt haben, zu richten. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird richten. Alles Unrecht wird bezahlt. Entweder von der Person oder es ist bezahlt am Kreuz durch Jesus Christus. Haben wir es angenommen? Weißt du, dass du ihn sehen wirst? Die Bibel sagt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Weißt du es? Nicht aufgrund von Leistung, weil dann kannst du es nie wissen. Dann gibt es ja immer mehr, was man tun könnte, müsste. Weißt du es, weil du die Vergebung durch Jesus Christus hast? Und wenn du das hast, gibst du es anderen diese Hoffnung weiter, zu sagen, ich erzähle von meinem Glauben nicht, weil ich denke, dass ich etwas Besseres bin. Und ich erzähle von Jesus Christus, weil ich weiß, dass er mich gerettet hat und dass er dich retten möchte. Das ist unsere Botschaft. Er ist die Botschaft. Er ist die Liebe. Er ist die Gnade. Und er möchte nicht, dass wir andere damit täuschen, indem wir uns präsentieren und unsere eigene Geistlichkeit, sondern dass wir sagen, ich bin, was ich bin, durch seine Gnade. Ihm die Ehre. Er hat mich verändert und er kann es bei dir tun. Lass uns beten. Himmlischer Vater, dieser Abschnitt war nicht leicht. Er war nicht als Gute-Nacht-Geschichte gedacht. Er war als Weckruf gedacht. Als Weckruf für die, die es zuerst gehört haben, aber auch als Weckruf für jemanden, der das heute hört und sagt, ich habe noch nicht die Vergebung. Ich habe vielleicht versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu leben, aber ich wüsste nicht, dass ich Vergebung und ewiges Leben habe. Ich bete, dass sie verstehen und heute annehmen, dass sie bei dir Rettung empfangen können, dass du auch heute noch versuchst zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken, um sie in Sicherheit zu bringen, dass wir in dir Geborgenheit finden. Nicht, dass uns nichts passieren kann, aber dass du uns sicher in die Ewigkeit bringen wirst. Und Herr, ich bete für uns als deine Kinder, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, dass wir uns nicht so sehr auf Details konzentrieren, was man hier noch machen sollte oder da noch machen sollte, sondern dass wir immer dich groß machen und deine Gnade. Herr, danke, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Herr, ich bete, gebrauche du uns, damit andere dich sehen, von dir hören und diese Gnade noch erleben können, dass wir weitere Zeugnisse, wie das heute von Kathi haben, zu sagen, hier ist, was Gott an mir getan hat. Ich war hier, ich war fern von Gott, ich wollte nichts von Gott wissen. Aber Gott hat mich angesprochen und er hat mich herausgeholt, er hat mir Gnade gegeben. Herr, jedes deiner Kinder kann genau das bezeugen. Ja, die Umstände sind unterschiedlich, aber die Rettung ist die gleiche. Und sie ist immer durch Glauben an Jesus Christus. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist, das noch nicht angenommen hat, dass sie es tun werden. Und ich bete, Herr, dass du uns gebrauchst, dass wir Leute nicht verwirren, nicht vom Weg abbringen, indem wir auf alles andere Mögliche diskutieren. Sei es politischer, sei es gesellschaftlicher, sei es sportlicher, egal welcher Natur. Dass wir sagen, hier ist das Entscheidende. Ewiges Leben ist dir angeboten von Gott durch Jesus Christus. Und nur in ihm ist Heil. Danke für diese beste Botschaft, die auch heute noch gilt. Wir preisen dich dafür. In Jesu Namen.